Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Markus Wolf herzlich willkommen. Der Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel wird auch in dieser Sendung heute ein Thema sein. Wir hören von den wirtschaftlichen Nachwirkungen des Angriffs und wir hören von der allgemeinen Wirtschaftslage in Deutschland, die nach Einschätzung der Bundesregierung wohl weiter trübe bleibt und nur langsam in den grünen Bereich drehen wird. Außerdem schauen wir auf die deutsche Pflegeversicherung, der wohl früher als erwartet das Geld ausgehen könnte. All das sind die Themen bei Wirtschaft am Mittag heute am 7. Oktober 2024. Zuerst schauen wir auf die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland. Die Bundesregierung will zwar erst am Mittwoch ihre Herbstprognose für die deutsche Wirtschaft vorstellen, erste Eckpunkte sind aber schon vorab bekannt worden. Olivia Boger mit den Einzelheiten zu dem, was bisher bekannt ist.
Der SZ zufolge rechnet Wirtschaftsminister Habeck für das laufende Jahr nicht mehr mit einem Plus von 0,3, sondern mit einem Minus von 0,2%. Das ist eine deutliche Korrektur nach unten und bedeutet das zweite Rezessionsjahr in Folge. Habeck wird die Zahlen offiziell erst am Mittwoch vorlegen und dann wohl auch begründen, warum er vor wenigen Monaten noch einen leichten Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes prognostiziert hat. Wichtigster Grund für den Rückgang dürfte die weiter anhaltende Kaufzurückhaltung sein. Für die Jahreswende rechnet die Bundesregierung dann aber damit, dass die Wirtschaft die Schwäche überwinden und sich wieder dynamischer entwickeln wird. Habeck blickt daher zuversichtlich auf die beiden kommenden Jahre. Für 2025 rechnet er mit einem Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 1,1%. 2026 sollen dann sogar 1,6% drin sein. Das ist sogar ein klein wenig mehr als bisher erwartet. Habeck betont aber, dass Bund und Länder für dieses optimistischere Szenario die Wachstumsinitiative der Regierung rasch und ohne Abstriche umsetzen müssten, also etwa steuerliche Verbesserungen für investitionswillige Unternehmen, Arbeitsanreize für ältere Menschen und ausländische Fachkräfte, Abbau von Bürokratie sowie dauerhaft niedrigere Strompreise für produzierende Unternehmen. Der Süddeutschen Zeitung sagte Habeck, jetzt ist nicht die Zeit für Bedenken, jetzt ist die Zeit, schnell zu handeln. Er appelliere daher an alle Verantwortlichen in den Bundesländern mitzuziehen, auch und gerade in Ländern mit einer Regierungsbeteiligung von CDU und CSU.
Olivia Boger. Eine eingetrübte Wirtschaftsprognose, also aus Sicht der deutschen Bundesregierung. Klaus Reiniakisch ist heute unser Börsenberichterstatter in Frankfurt. Der DAX war in den letzten Wochen ja recht unbeeindruckt von der Wirtschaftsflaute, heute auch.
Nein, das kann man so nicht sagen. Heute Morgen jedenfalls gab es erst deutliche Minuszeichen. Liegt auch daran, dass nicht nur die Konjunkturaussichten schlecht sind, sondern auch die neuesten Daten zu den Auftragseingängen. Die sind nämlich im August deutlich eingebrochen, um fast 6%, nachdem sie ja in den Monaten zuvor wieder etwas gestiegen waren. Also auch hier zeigt sich tatsächlich die Wirtschaftsschwäche und der deutsche Aktienindex. Er steht jetzt bei 19.075 Punkten, rund 44 weniger als am vergangenen Freitag. Heute Morgen sah das noch etwas schlechter aus, da war es fast doppelt so viel. Ja, woran liegt es? Wie sieht die Situation aus? Wohin geht die Reise und was kann man vor allem dagegen tun? Das möchte ich jetzt besprechen mit Dr. Ulrich Kater. Er ist der Chefvolkswirt der Dekabank hier in Frankfurt. Herr Dr. Kater, wir haben schon viel an dieser Stelle über die Rahmenbedingungen in Deutschland gesprochen, warum es insgesamt der Wirtschaft so schlecht geht. Immer mehr kriegt man aber den Eindruck, dass sich die Krise verfestigt und dass offenbar die deutschen Unternehmen bei ja insgesamt gar nicht so schlechter Weltkonjunktur ihre Sachen einfach nicht mehr losbekommen auf den internationalen Märkten. Sind wir zu teuer und sind wir möglicherweise auch zu schlecht? Ist Made in Germany gar nichts mehr wert?
Gar nichts mehr wert ist der falsche Ausdruck, weil die Wettbewerbsstellung noch vor 7, 8 Jahren ja herausragend gewesen ist. Insofern ist die berühmte Substanz des Standorts und auch der Produktion schon vorhanden. Aber es hat sich eben eine Entwicklung ergeben, die unbekannt ist in Deutschland. Man verliert Marktanteile in der Industrie weltweit. Es gibt neue Konkurrenten. Die Industrie leidet auch ein bisschen unter dem Zinsanstieg, der die Investitionsgüternachfrage in den letzten 2 Jahren zurückgehalten hat. Alles zusammen verfestigt sich aber zu einem Vertrauensverlust aller Beteiligten bis hin zu den Konsumenten. Und daraus ergibt sich mehr und mehr eine eigene Dynamik. Zum Beispiel haben wir jetzt auch leichte Verschlechterungen bereits am Arbeitsmarkt, weil teilweise Produktionen eingestellt werden. Und trotz Fachkräftemangels Menschen, die auf der einen Seite ihren Job verlieren, auf der anderen Seite nicht eins zu eins eingestellt werden können. Alles zusammen ist dann für den Konsumenten wieder ein Anzeichen dafür, das Portemonnaie zuzuhalten und trotz steigender Einkommen jetzt eher dann mehr zu sparen. Also es ist schon eine sich verfestigende negative Stimmung am Standort und das zeigt sich in den Zahlen. Deutschland kommt in der Konjunktur nicht vom Fleck.
Das heißt, mit einem Rezessionsszenario auch im kommenden Jahr müssen wir schon rechnen.
Nee, im kommenden Jahr hat ja die Prognose, voraussichtliche Prognose des Wirtschaftsministeriums, ein Wachstum von wieder 1,1% vorhergesagt, was sehr sportlich ist. Also da muss man schon auch gerade von diesem dem 49-Punkte-Programm sehr viel an Dynamik erwarten. Das können wir so nicht nachvollziehen. Wir haben unsere Prognose für dieses Jahr auch gesenkt auf minus 0,1. Das heißt also ein weiteres Rezessionsjahr. Aber wir laufen damit so wenig Tempo aus diesem Jahr raus, dass man schon eine unglaubliche Beschleunigung annehmen muss, wenn man auf 1,1% im gesamten nächsten Jahr kommen wird. Wir sind eher beim halben Prozent Wachstum im nächsten Jahr. Eben auch ein Zeichen dafür, dass die Dynamik eben zu wünschen überlässt.
Also die Prognose vermutlich dann doch eher etwas unrealistisch für das nächste und das übernächste Jahr. Nun ist es ja so, dass John Maynard Keynes, der bekannte Ökonom, gesagt hat, in der Krise muss man investieren, investieren, investieren. Und bei uns heißt es immer nur, nein, wir müssen die Schuldenbremse einhalten. Müssen wir vielleicht da was ändern?
Also es ist sicherlich in einigen Bereichen auch eine Frage von öffentlichen Geldern, wenn ich an die Bahn denke, wo eben für einige Projekte zu wenig Geld zur Verfügung steht. Aber der Kurzschluss zu sagen, jetzt müssen wir nur irgendwo überall mehr Geld reinschütten und dann funktioniert das schon, der ist sicherlich zu kurz gedacht. Denn in vielen Bereichen haben wir in den letzten Jahren erlebt, dass Investitionsgelder bereitstanden, aber es andere Hemmnisse gab in Deutschland, beispielsweise Infrastruktur aufzubauen. Das sind eben die Genehmigungsverfahren, die Bürokratie, der Mangel an Zukunftsvertrauen am Standort Deutschland, die fehlenden sogar Verwaltungsmöglichkeiten, Verwaltungskräfte, um Infrastruktur zu schaffen. Und einfach nur die Nachfrageseite durch staatliche Ausgabenprogramme zu stärken, würde nicht ausreichen. Wir brauchen idealerweise eine Kombination von mehr Nachfrage in Verbindung mit besseren Angebotsbedingungen. All die Themen, die ja nun alle schon so lange auf dem Tisch liegen, von steuerlichen Anreizen über die Bürokratie bis hin zu Infrastrukturthemen, sind ja schon so lange bekannt. Aber alle Programme oder alle Maßnahmen, die so ein bisschen in die richtige Richtung gegangen sind, verlieren sich doch im Klein-Klein. Es gibt zumindest keine Verbesserung der Stimmung. Und auch das 49-Punkte-Paket, in dem ja alles enthalten ist eigentlich, hat in keiner Weise dazu geführt, dass die Erwartungen in der Wirtschaft angesprungen sind, dass jetzt alles besser wird, sondern da liegt doch der Verdacht nahe, dass man dieser Ankündigungen müde wird und eher wartet, ob sich tatsächlich bei den Bedingungen in Deutschland zu wirtschaften wirklich etwas substanziell verbessert.
Also das heißt, er müsste von der politischen Seite auch mehr kommen, um die Rahmenbedingungen zu verbessern, oder?
Wirtschaft ist zum großen Teil, gerade Wirtschaftspolitik ist zum großen Teil auch Psychologie. Das ist gerade in Deutschland von einem wichtigen Wirtschaftspolitiker mal geäußert worden. Und das fängt damit an, dass man das Thema Wachstum auch in der politischen Agenda auf einen hohen Stellenwert bringt, auf eine hohe Position bringt. Und diesen Eindruck hat man in den letzten Jahren weniger gehabt. Da ist eher nachgebessert worden, nachgeschmissen worden an Maßnahmen, als man merkte, dass die wirtschaftliche Entwicklung immer schlechter wurde. Aber einen wirklichen Willen zur Verbesserung und zur Anerkennung der Probleme erstmal und dann zur Verbesserung der Probleme hat man eigentlich in den letzten Jahren wenig verspürt.
Deutliche Worte von Dr. Ulrich Kater, dem Chefvolkswirt der DK Bank. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von mir für diese Einschätzung. Jetzt schauen wir noch, Klaus-Rainer Jackisch, auf einzelne Unternehmen, auf Einzelwerte. Im vermeintlichen Übernahmeversuch der Commerzbank durch die italienische UniCredit hat sich jetzt die Commerzbank-Chefin nämlich zu Wort gemeldet, Bettina Orlopp. Und sie hat erklärt, dass eine Übernahme wohl vom Tisch ist.
Na, ganz so weit hat sie sich nicht aus dem Fenster gelehnt. Die neue Vorstandsvorsitzende, die ja erst seit wenigen Tagen in der Hand im Amt ist. Aber sie hat in der Tat vor einigen Tagen mit Mitgliedern der Uni Credit, der Führung dort, gesprochen. Da soll es aber nicht um die Fusion, sondern nur um Investitionen gegangen sein. Sie hat heute noch mal deutlich gemacht in einem Interview, dass es für beide Banken nicht besonders gut wäre, wenn diese Fusion komme. Das dauere lange, das würde wieder jahrelang Veränderungen dazu führen und insgesamt dazu führen, dass die Geschäfte nicht so gut laufen. Also sie plädiert für eine Eigenständigkeit und sieht dann auch den Kurs auf bis zu 30 Euro heranwachsen. Aktuell steht er allerdings nur etwa bei der Hälfte, liegt aber heute um 2,5% zu.
Und wir schauen nochmal auf einen anderen Sektor, auf eine andere Branche. Das Handelsblatt berichtete gestern darüber, dass ThyssenKrupp sein Vorzeigeprojekt für grünen Stahl überprüft und eventuell stoppen könnte. Was wissen wir dazu?
Ja, da scheinen offenbar die Kosten aus dem Ruder zu laufen. Das ganze Projekt kostet ja in der Anfangsphase rund 3 Milliarden Euro. Da gibt es auch Subventionen von der Bundesregierung in Höhe von 0,5 Milliarde Euro. Aber nun hat man das Ganze nochmal durchgerechnet. Und eine Möglichkeit ist wohl, das Projekt doch zu stoppen. Das wäre natürlich ein Rückschlag für ThyssenKrupp, aber eben auch für die Politik der Bundesregierung, weil das natürlich ein Vorzeigeprojekt sein soll, hier mit grünem Stahl. Die Aktie rutscht heute um fast 5% ab.
Und zum Schluss lassen Sie uns noch auf den Euro, auf den Anleihemarkt und auf den Goldpreis schauen.
Der Euro weitgehend stabil bei einem $0,0961. Die Umlaufrendite gestiegen auf 2,23% und die Feinunze Gold um fast 4 Dollar gestiegen auf $2,657.
Vielen Dank an Klaus Rainer Jakisch in Frankfurt. Der heutige Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel ist vor allem ein Tag des Gedenkens. Gleichzeitig hatte und hat der 7. Oktober selbst und die nachfolgenden Auseinandersetzungen von Israel mit der Hamas und mit der Hisbollah auch mit dem Iran auch wirtschaftliche Folgen für die gesamte Region. Volker Hirt fasst für uns einmal zusammen, was bisher bekannt ist. Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im September in Ägypten auf den ägyptischen Präsident al-Sisi traf, lobte er Ägypten explizit als Vermittler im Konflikt zwischen Israel und Gaza. Ägypten ist neben Israel der einzige direkte Nachbar des Gazastreifens. Anna Osius fasst für uns die Rolle Ägyptens auch mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der Region zusammen.
Eigentlich hätte Ägypten vor einigen Monaten ein Jubiläum feiern können. 45 Jahre offizieller Friedensschluss mit Israel. Doch nach Feiern ist am Nil niemandem zumute. Es gibt neben Israel nur ein Land, das eine Grenze zum Gazastreifen hat: Ägypten. Der Vorwurf der Israelis, das Versagen der ägyptischen Grenzschützer könnte Mitschuld sein am Erstarken der Hamas und damit letztlich am Terrorangriff vom 7. Oktober.
Es wird angenommen, dass erheblich Baumaterial und Waffen in den Gazastreifen geschmuggelt wurden, was die militärische Schlagkraft der Hamas teilweise erklären dürfte,
sagt Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Dass ägyptische Sicherheitskräfte möglicherweise Schmugglernetzwerke deckten und vom Handel vielleicht sogar selbst profitiert haben.
Schwere Vorwürfe, die Ägypten von sich weist, doch die das israelisch-ägyptische Verhältnis tief belasten. Dazu kommt der Gazakrieg. Hilfe nach Gaza schicken ja, aber einen Massenexodus von Palästinensern aus dem Gazastreifen Richtung Sinai-Halbinsel nein, das wollte Ägypten auf jeden Fall verhindern.
Das Szenario, vor dem die ägyptische Regierung große Angst hat, ist, dass Hunderttausende Palästinenser kommen,
so Murat Hegazi von der ägyptischen Publikation Madamas.
Dann wäre Ägypten für diese Menschen verantwortlich, müsste Aufnahmezentren aufbauen, sich um Nahrung, Wasser und medizinische Versorgung kümmern.
Ein paar tausend schwerverletzte Palästinenser und Waisenkinder ließ Ägypten medienwirksam über die Grenze, damit sie in Krankenhäusern behandelt werden konnten. Trotzdem befinden sich mittlerweile Zehntausende Palästinenser im Land. Es gibt Berichte über korrupte Grenzbeamte und Schmuggler, die Unsummen für ein Menschenleben verlangten. Eine große Sorge Ägyptens war auch, dass sich der Gazakrieg negativ auf die wirtschaftliche Lage des Landes auswirkt. Nachdem die Houthi im Jemen begannen, aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza Frachtschiffe im Roten Meer zu beschießen, entschieden sich viele Reedereien aus Sicherheitsgründen, das Rote Meer zu meiden und damit auch die Passage durch den Suezkanal. Die Einnahmen für Ägypten sind um rund 60% zurückgegangen. Geld, das das Land eigentlich dringend bräuchte.
Die Zahl der Schiffe nimmt jeden Tag ab.
So der Chef der Suezkanalbehörde Usama Rabi schon vor Monaten.
Das wirkt sich in hohem Maße negativ auf uns aus. Diese Region ist zu einem Krisengebiet geworden.
Größter Profiteur der Krise ist wohl der ägyptische Präsident al-Sisi selbst. Galt er vor dem Gazakrieg als angeschlagen und kritisiert wegen seinem autokratischen Führungsstil und der heftigen Wirtschaftskrise im Land, scheint Gaza von allen innenpolitischen Querelen abzulenken.
Die Hoffnung von Präsident al-Sisi und seinen Verbündeten ist, dass Gaza vom öffentlichen Ärger über die Regierung ablenkt.
So Ägypten-Experte Timothy Calders vom Tahrir-Institut.
Die Menschen waren wütend auf die Regierung, nicht nur wegen der schlechten Wirtschaft, sondern auch, weil sich das Regime sichtbar bereichert. Deshalb hofft das Sisi-Regime, dass durch Gaza und Israel der Fokus nicht mehr auf dem Missmanagement liegt und auf der Korruption des Sisi-Regimes.
Intensiv stürzte sich Ägypten beim Gazakrieg in die Vermittlung zwischen Israel und der Hamas und übernahm schnell zusammen mit Katar die Rolle als Hauptverhandlungspartner. Auch wenn es zahlreiche Gaza-Verhandlungsrunden und Sitzungen in Kairo später immer noch kein greifbares Ergebnis für eine Waffenruhe gibt, für das Image des ägyptischen Präsidenten war Gaza wohl eine Art Kernsanierung. Gar nicht gut bestellt sieht es dagegen um das ägyptisch-israelische Verhältnis aus. Dass Israel seit Mai die vollständige Kontrolle über den Grenzstreifen zwischen Ägypten und Gaza, den sogenannten Philadelphia-Korridor und auch über den Grenzübergang übernommen hat, sorgt in Ägypten für Empörung.
Eine Besatzung des Philadelphia-Korridors wird auf ägyptischer Seite als Eingriff in die eigene Souveränität gesehen. Einige ägyptische Kommentatoren und Politiker sehen hierin sogar einen Bruch des Friedensvertrags zwischen Israel und Ägypten.
Viel zerstörtes Vertrauen auf beiden Seiten. Das israelisch-ägyptische Verhältnis steckt wohl in einer der tiefsten Krisen seit dem Friedensschluss vor 45 Jahren.
Ein Beitrag von Anna Osius. Und wir schauen nochmal nach Deutschland. Die finanzielle Lage der Pflegeversicherung ist offenbar schlechter als gedacht. Volker Finthammer mit den Einzelheiten.
Die grundsätzliche Entwicklung lässt sich nicht bestreiten. Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt mit der älter werdenden Gesellschaft kontinuierlich an. Derzeit sind das gut 50.000 pro Jahr und dieser Trend dürfte sich in den kommenden 3 Jahrzehnten noch fortsetzen. Allein das führt unweigerlich zu steigenden Kosten in der Pflegeversicherung. Hinzu kommt der seit einigen Jahren erweiterte Pflegekorridor, mit dem aus den 3 alten Pflegestufen 5 Pflegegrade wurden, was gleichermaßen zu einem Anstieg der Pflegeleistungen geführt hat. Inzwischen erhalten 7% der Bevölkerung in Deutschland Leistungen aus der Pflegeversicherung. Die Gesamtausgaben lagen im Jahr 2023 bei rund 59,2 Milliarden Euro. Derzeit gilt in der Pflegeversicherung ein allgemeiner Beitragssatz von 3,4%. Kinderlose zahlen 4% und bereits im Frühjahr hatten die ersten Krankenkassen darauf verwiesen, dass sich dieser Beitragssatz nicht halten lässt. Für das laufende Jahr rechnen die Pflegekassen mit einem Defizit von 1,5 Milliarden Euro, für 2025 sogar mit 3,5 Milliarden.
Es gibt ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die Finanzierung der Pflege muss deshalb nachhaltig und zukunftsfest ausgestaltet werden. Sonst droht der Kollaps des Systems.
hatte Manuela Schwesig, die sozialdemokratische Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, jüngst im Bundesrat erklärt und mit einem Entschließungsantrag, über den derzeit noch verhandelt wird, eine weitreichende Reform der Pflegeversicherung eingefordert. Von einer notwendigen Reform spricht auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der noch vor der parlamentarischen Sommerpause erklärt hatte:
Ohne Reformen würde die Pflegeversicherung teurer werden, der Beitragssatz würde steigen, weil wir auch mehr Pflegebedürftige haben. Darauf werden wir reagieren, werden Vorschläge dazu machen, wie die Pflegeversicherung solidarisch gut bezahlt werden kann. Die Probleme sind groß, aber sie sind lösbar und werden jetzt in Kürze angegangen.
Allein über allen Reformplänen schweben die Haushaltsnöte des Bundes, die jeden Reformeifer ausbremsen. Das ist eine Situation, die man so noch nicht hatte, sagt Florian Lanz, der Sprecher des Gesamtverbandes der gesetzlichen Krankenkassen.
Zum Jahresanfang wird die Pflegeversicherung nicht mehr zahlungsfähig sein, wenn es keine Beitragserhöhung gibt oder eine andere Form der Finanzierung.
Zumal die Politik immer wieder Aufgaben auf die Pflegeversicherung abgewälzt habe, wie etwa die Sozialversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige oder die Sonderausgaben wegen der Corona-Pandemie. Und das rächt sich jetzt.
Damit die Zahlungsfähigkeit der Pflegeversicherung zumindest im nächsten Jahr gesichert ist, brauchen wir eine Beitragssatzanhebung um mindestens 0,25 Prozentpunkte oder eine andere Form der Finanzierung, zum Beispiel einen höheren Steuerzuschuss.
Gerade letzteres wäre mehr als angemessen, betont Florian Lanz. Eine Sprecherin von Gesundheitsminister Karl Lauterbach wies das Bild einer drohenden Zahlungsunfähigkeit der Pflegeversicherung zurück und erklärte in der Bundespressekonferenz:
Der Minister wird ein Finanzkonzept vorlegen, mit dem die Pflegeversicherung sowohl kurzfristig als auch langfristig wieder auf stabilere Füße gestellt werden soll.
Und dazu werde sich Karl Lauterbach heute noch persönlich äußern.
Volker Findhammer war das über die mögliche Schieflage in der Pflegeversicherung. Und am Schluss der Sendung schauen wir nochmal in die Kommentarspalten der Wirtschaftspresse. Kommentiert wird unter anderem die Senkung der Wirtschaftsprognose durch die Bundesregierung.
Schon im Frühjahr erwartete Bundeswirtschaftsminister Habeck eine konjunkturelle Aufhellung und setzte die Wachstumserwartungen herauf. Jetzt stürzt auch dieses Luftschloss ein und Habeck muss zugeben, dass Deutschland in der Rezession feststeckt. Daran sind weder die Schuldenbremse noch Miesmacher schuld, wie er gern behauptet, sondern politisch erzeugte strukturelle Wettbewerbsnachteile, etwa bei den hohen Stromkosten. Wenn die Ampel K.O. geht, ist das gut zu verkraften, der Wirtschaft aber darf das nicht passieren. Der Münchner Merkur notiert: Entgegen den ursprünglichen Regierungsprognosen verharre Deutschland 2024 das zweite Jahr hintereinander in der Rezession, räumt das Bundeswirtschaftsministerium des grünen Kanzlerkandidaten Habeck kleinlaut ein. Trotz Wumms, Doppelwumms, Joboffensive und der vom Kanzler fast trotzig verbreiteten guten Laune. Mit Illusionstheater lässt sich der eine oder andere Wähler eine Weile beruhigen, aber eben kein Land aus der Krise führen. Die Augsburger Allgemeine analysiert: Wenn Bundeswirtschaftsminister Habeck seine Konjunkturprognose senkt, zeigt dies, dass die deutsche Wirtschaft deutlich länger als gedacht braucht, um nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und der Energiekrise auf die Beine zu kommen. Bleibt das Wachstum auch im kommenden Jahr aus, wird dies nicht nur die Chancen aller Ampelparteien bei der Bundestagswahl dezimieren. Der auf Kante genähte Bundeshaushalt 2025 ist auch auf jeden Euro Steuereinnahmen angewiesen. Arbeitsminister Heil geht zudem davon aus, dass zahlreiche Erwerbslose in Arbeit vermittelt werden können und die Ausgaben für das Bürgergeld sinken. In einem weiteren Rezessionsjahr dürfte das kaum zu erreichen sein. Die Süddeutsche Zeitung resümiert: Intel wendet sich von Magdeburg ab, Volkswagen steckt in der Krise, die Bahn ist meistens unpünktlich und die Ampelkoalition macht auch nicht den Eindruck, als sei sie noch Herrin der Lage. Keinen kann das so bekümmern wie Habeck selbst. Zielstrebig arbeitet er daran, seine Partei zu einer pragmatischen Kraft der Mitte zu machen, zum Leidwesen auch jener grünen Klientel, der Wohlfahrt und Nachhaltigkeit mehr bedeuten als das blanke Bruttoinlandsprodukt. Wenn aber das Wachstum nicht anspringt, werden auch in der Mitte die Zukunftssorgen wachsen, während so mancher versuchen wird, die Flaute bei Habeck und seinen Klimaschutzplänen abzuladen.
Und das war Wirtschaft am Mittag für heute. Hier hören Sie gleich Deutschland heute zum Jahrestag des 7. Oktober. Ein Gespräch über Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen, unter anderem in Berlin. Diese Sendung finden Sie auch wie immer in der Deutschlandfunk-App und auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Tschüss.